In Micha 7, Vers 18 steht, wo ist solch ein Gott so wie du? So heißt die Predigtreihe, man könnte sagen, es ist jetzt Teil 2 dieser Predigtreihe, das andere ist ja schon ein bisschen länger her, 5 Predigten im letzten Jahr. Und jetzt werde ich noch mal einige hinzufügen, mal sehen, wie viel es werden. Ich erhoffe mir von der intensiven Beschäftigung mit Gott, wer er ist und was ihn ausmacht, was sein Wesen ist, erhoffe ich mir so eine neue Kraft, eine neue Dynamik für unser Glaubensleben, auch für uns als Gemeinde und für unsere Beziehung zu unserem Gott. Heute also die Gerechtigkeit Gottes. Und es wird heute, wie auch bei den anderen Teilen dieser Predigtreihe, zuallererst und zuallerletzt natürlich um Gott gehen, um seine Gerechtigkeit. Nicht um die Gerechtigkeit in der Familie Hund oder so, sondern um Gottes Gerechtigkeit. Und es geht dabei nicht so sehr um dich und mich. Aber auch heute wieder gilt, Gottes Erkenntnis bewirkt Selbsterkenntnis. Und deshalb geht es schon auch um dich und um mich und um unseren Umgang mit Gott, mit seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt im Englischen Justice, lateinisch Justitia, und von daher habe ich mal für die Gerechtigkeit das Symbol der Waage gewählt. Da oben rechts ist es. Und das Dreieck als Zeichen für den dreieinigen Gott, Gottes Gerechtigkeit. Ich werde mich heute Morgen der Gerechtigkeit Gottes anhand von 3 Fragen nähern. Die erste ist, ist Gott gerecht? Die zweite wird heißen, ist die Gerechtigkeit Gottes bedrohlich? Und die dritte ist die Gerechtigkeit Gottes freundlich? Fangen wir vorne an. Ist Gott gerecht? Die Antwort ist ja. Eindeutig ja. Natürlich ist Gott gerecht. Einfache Antwort, aber deckt sich diese Antwort mit dem, was wir erleben und beobachten? Ich will jetzt heute Morgen hier keine Umfrage starten, aber wer von uns hat nicht schon mal Gott auch angeklagt und gesagt, warum bist du so ungerecht zu mir? Warum bist du so ungerecht zu dieser und jener Person? Bei Schicksalsschlägen, bei Nackenschlägen, bei irgendeinem Misslingen, aber auch im ganz normalen Alltagsvollzug bei irgendwelchen Kleinigkeiten. Oder auch als Christ, was habe ich denn davon, dass ich Christ bin? Geht es mir nicht eher dadurch schlechter als anderen? Ist das gerecht? In 2. Thessalonicher 4, Vers 5 steht, Stolz erzählen wir überall, sagt Paulus dort, Stolz erzählen wir überall in den anderen Gemeinden Gottes, wie geduldig ihr, also die Thessalonicher, alle Verfolgung und Schwierigkeiten ertragen und dennoch an eurem Glauben festhalten. Daran kann alle Welt die Gerechtigkeit Gottes erkennen, müsst ihr euch mal vorstellen, daran, an diesen Verfolgungen und Schwierigkeiten, kann alle Welt die Gerechtigkeit Gottes feststellen. Denn er wird euch vorbereiten für sein Reich, für das ihr jetzt leidet. Das ist doch mal harter Tobak. Gottes Gerechtigkeit wird erkannt, wenn es Christen so richtig dreckig geht und sie leiden. Das ist doch nicht gerecht, oder? Warum ich und nicht die anderen? Warum scheinen manche Menschen so einen Pachtvertrag mit dem Unglück zu haben und warum andere Menschen das Glück gebucht zu haben, obwohl sie keine guten Menschen sind? Warum begegnet uns so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Jede Naturkatastrophe ist doch zutiefst ungerecht, jeder Krieg ist ungerecht und andersherum auch seit mehr als einem halben Jahrhundert im dauernden Frieden in Deutschland und Europa zu leben, ist doch auch ungerecht. Und schon, dass ich hier im reichen Europa geboren wurde und nicht in einem Land wie Nordkorea oder Venezuela, das ist doch nicht gerecht. Das habe ich doch nicht verdient. Bei Gottes Gerechtigkeit kann man ganz schön ins Zweifeln kommen. Und je nach Typ kann man das auch Gott gerne immer und immer wieder vorhalten. Das kann man machen, aber es bringt nichts und es ist eigentlich, und es ist nicht nur eigentlich real, auch falsch. Man behandelt dann den gerechten Gott ungerecht. Ich will euch mal für einen kleinen Moment hineinnehmen in die Erschaffung des Universums und der Welt. Der dreieinige Gott, dafür das Zeichen Dreieck, besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei führen eine perfekte Beziehung zueinander. Eine innige, erfüllende, glücklich machende Beziehung, die wir niemals erreichen werden, geschweige denn nachvollziehen können. Es ist die tiefste Freundschaft und Beziehung, die es überhaupt geben kann. Man nennt das auch die Allgenugsamkeit Gottes, auch eine Eigenschaft Gottes. Dieser also allgenugsame Gott beschließt nun etwas zu tun, was er eigentlich nicht bräuchte zum Glücklichsein. Ja, was sogar seinem Glücklichsein stark im Wege steht, es gefährdet. Er schafft das Universum. Nur durch sein Wort, nur weil er es will, entstehen über 100 Milliarden Galaxien. Das ist zumindest die Schätzung der Wissenschaftler heute. Vielleicht wird in ein paar Jahren diese Zahl ein bisschen nach oben korrigiert oder sogar massiv. Und diese 100 Milliarden Galaxien füllt Gott mit 70 Trilliarden Sternen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Zahl ist. 70 Trilliarden. Ich kann es euch aufschreiben. Eine 7 mal 10 hoch 22, also 22 Nullen. Und jeden einzelnen dieser Sterne kennt Gott, hat ihm einen Namen gegeben, so steht's in der Bibel. Einer dieser 100 Milliarden Galaxien gibt er 300 Milliarden Sterne. Das ist unsere, das ist die Milchstraße. Und einer dieser 300 Milliarden Sterne ist unsere Sonne. Und um diese Sonne verläuft ein klitzekleiner blauer Planet, unsere Heimat, unsere Erde. Und er macht diesen einen kleinen Planeten so herrlich, so abwechslungsreich, so aufeinander abgestimmt, dass die Bewohner der Erde, dass wir Menschen niemals die Tiefe und Schönheit dieser Erde völlig erfassen können. Er setzt Naturgesetze ein, er wählt den Abstand zur Sonne genau richtig, er gibt der Erde einen Trabanten, den Mond. Und das alles, dass dieser klitzekleine Planet funktioniert und Leben auf ihm entstehen kann. Und dann erschafft dieser allgenugsame Gott die Krone seiner gigantischen Schöpfung, den Menschen. Ein denkendes, ein freies, ein kreatives, ein verantwortliches, ein fühlendes und bewusstes und auch zur Liebe fähiges Wesen. Warum? Warum macht Gott das? Er ist doch völlig zufrieden mit sich allein? Nein, dieser liebende Gott möchte mit diesem Geschöpf auf einem klitzekleinen Planeten in 100 Milliarden Galaxien und 70 Trilliarden Sternen, er will mit dir und mit mir eine Liebes- und Freundschaftsbeziehung eingehen. Er will uns mit hineinnehmen in diese allgenugsame Beziehung, die er mit Vater, Sohn und Heiliger Geist hat. Dafür und aus keinem anderen Grund macht Gott dies alles. Und seine Schöpfung ist so wunderbar gemacht mit diesem einen Ziel. Gott will eine Beziehung zu dir und zu mir und deshalb gibt es dich und deshalb lebst du und da, wo du lebst und erlebst und was du erlebst, das wollte Gott so. Deine vielleicht 90 Jahre, werden ja immer älter die Leute, die du lebst, haben nur diesen einen Grund. unvorstellbar die Dimension. Dieser exorbitante große Gott will mit dir, Staubkorn, eine Liebesbeziehung eingehen. Und jetzt setz das mal in die Relation und dann überleg dir, ob wir Menschen auch nur einen Moment das Recht haben, Gott ungerecht zu nennen, Gottes Gerechtigkeit anzuzweifeln. Nein, das haben wir nicht. Hiob war auch solch ein Mensch, den Gott über alle Maßen geliebt hat, und dieser Hiob, der musste Sachen erleben, da wären wir schon lange dran kaputt gegangen. Hiob 1, Vers 1, im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, er war rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und sein Lebenswandel war untadelig. Hiob hatte eine Frau, 7 Söhne und 3 Töchter, er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsengespanne, 500 Esel und darüber hinaus viele Diener. Von allen Bewohnern des Ostens war Hiob der Reichste. Und das alles, und besonders seine Frau, die hat es überlebt, aber seine 7 Söhne und 3 Töchter, seine Frau hat sich dann auch von ihm abgewandt, all das nahm Gott dem Hiob. Unvorstellbares Leid. Nachher nahm er ihm auch noch seine Gesundheit. Und dieser Hiob, der müsste doch nun zu Recht das Recht haben, Gott anzuklagen und ihm Ungerechtigkeit vorzuwerfen, oder? Und das macht er zu Recht, oder? Wisst ihr, wie Gott darauf reagiert? Er fängt nicht an, als Hiob ihm das vorwirft, sich zu verteidigen. Er gibt jetzt keinen Vortrag, erklärt Hiob seine Gerechtigkeit, warum, wieso und weshalb er das alles so gemacht hat und warum er das richtig gemacht hat. Nein, Gott sagt in Hiob 38, Vers 4, wo warst du, Hiob, als ich die Grundfesten der Erde legte? Ich führe es mal weiter aus, als ich die 100 Milliarden Galaxien gebildet habe und die 70 Trilliarden Sterne. Sag es mir, Hiob, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte und wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wo warst du, Hiob, als ich dieses All erschuf und die Erde? Und in 2 Kapitel weiter sagt Hiob dann, Gott zu Hiob, willst du mir etwa meine Gerechtigkeit absprechen, mich für schuldig erklären, nur damit du Recht behältst? Besitzt du die gleiche Macht wie Gott? Kannst du mit donnernder Stimme reden wie er? Und dann führt er das weiter aus. In Römer 9, Vers 20 steht, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich so gemacht und nicht anders? Ich glaube, es ist okay, wenn wir Gott auch mal anklagen und ihm Ungerechtigkeit vorwerfen. Das hält er ohne weiteres aus. Deswegen, weil er uns so liebt, und da können wir das ruhig mal ausprobieren. Oder wenn uns danach ist, es einfach tun. Und solange wir auf dieser Welt leben, ja, solange wir diese Welt beleben, solange wird es auch Ungerechtigkeit geben, denn diese Welt ist eine gefallene Welt. Erst im Himmel werden wir vollkommene Gerechtigkeit, ungetrübte Gerechtigkeit Gottes erleben. Von daher können wir das auch Gott sagen und auch klagen. Aber die einzig angemessene Reaktion auf alles, was mir zustößt, ist, Gott anzubeten. Du bist der Schöpfer und du bist gerecht, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber wer bin ich denn und wer bist du? Deshalb will ich dich loben und preisen. Ich halte an deiner Gerechtigkeit fest, komme was wolle. Und wenn ich meine, ungerecht behandelt zu werden, dann will ich dir umso mehr die Ehre geben. Gott ist total gerecht, weil er total barmherzig ist, weil er total gnädig ist, weil er total langmütig und geduldig ist. deshalb, weil er die totale Liebe ist. Solch ein Gott muss gerecht sein, das geht gar nicht anders. Wisst ihr, das eigentlich Skandalöse an Gott ist nicht seine Gerechtigkeit, nein, das Skandalöse an Gott ist seine Gnade, seine Vergebungsbereitschaft. In der Bibel stellt sich viel eher die Frage als nach der Gerechtigkeit, nach seiner Gnade. Wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Wie kann er gerecht sein, wenn er Sünde vergibt? Wie kann ein Abraham durch den Glauben gerettet werden? Das kann er nicht sein. Ist Gott gerecht? Ja, unbedingt. Er ist der Standard, er ist der Maßstab. Und deshalb lasst uns nicht zu lange uns damit kaputt machen, an Gottes Gerechtigkeit zu zweifeln. Wenn uns im Leben etwas Schlimmes passiert oder irgendjemand anderem, lasst uns nicht unser Leben kaputt machen und daran zweifeln. Ich habe den Satz gehört, und der passt hier ein bisschen. Umwege erweitern die Ortskenntnis. Wenn wir uns mal verfahren, da lernen wir Stellen im Ort, in einer Stadt kennen, die kannten wir vorher noch nicht oder auf dem Land. Alles, was uns passiert, das ist in Gottes gerechter Hand. Wir wissen doch gar nicht, wozu was gut ist. Wir sehen doch nie das Gesamtbild. Wir waren letztes Jahr im Sommer, im Herbst in Holland und waren dort in dem Haus, wo die Corrie ten Boom gelebt hat, bevor sie dann ins KZ musste. Eine Frau, die fast wie Hiob leiden musste. Und in dem Haus, wo sie gelebt hat und Juden versteckt hat und aus dem sie gefangen genommen wurde, da hängt ein Teppich. Den will ich euch mal zeigen. Der sieht so aus. Das ist der Teppich. Nicht besonders schön. Ziemlich durcheinander. Und sie hat dazu ein Gedicht verfasst und das möchte ich euch mal vorlesen. Mein Leben ist ein Webstück von meinem Gott gemacht. Nicht ich such aus die Farben, er tut es mit Bedacht. Oft webt er ein auch Kummer und ich vergesse dann, dass er das echte Bild sieht, ich nur was unten dran. Erst wenn der Webstuhl ruhet, die Schiffchen stille stehen und Gott den Stoff umwendet, dann werde ich alles sehen. Wie Gott die dunklen Fäden, die schmerzlich ich erlebt, mit silbernen und goldenen nach seinem Plan gewebt. Deshalb, weil das so ist, lasst uns immer wieder so schnell wie möglich, denn jede Zeitverzögerung ist Zeitverschwendung, lasst uns immer wieder so schnell wie möglich zur Anbetung gelangen. Ja, Gott, du bist der gerechte Gott. Deine Gerechtigkeit überstrahlt alles. Und das wollen wir jetzt auch im Anschluss an die Predigt, also jetzt noch nicht, erst wenn ich fertig bin, aber wollen wir das auch tun. Wir wollen diesen gerechten Gott loben und preisen und ihn anbeten. Ja, wir können gerne auch mal hadern und klagen, Gott, du bist ungerecht, warum muss mir das passieren, Gott, ich verstehe dich nicht, ja, ich bin enttäuscht. Aber am Ende des Tages sollten wir uns erniedrigen und drunter stellen, du bist der gerechte Gott, durch und durch gerecht. Gut, vielleicht braucht man dafür auch ein paar Tage, bis man sich wieder einordnet. Aber ich sag mal so, das Recht, dich auf die Seite der Gerechtigkeit zu stellen und Gott auf die Seite der Ungerechtigkeit, das hast du nicht mal im Ansatz. Hiob hatte es nicht, kein Mensch hatte es, niemals und du schon mal gar nicht. Die zweite Frage, die werde ich etwas kürzer behandeln, ist die Gerechtigkeit Gottes bedrohlich? Muss man sich vor der Gerechtigkeit Gottes fürchten? Und auch hier ein eindeutiges Ja, unbedingt. Das Wort Gerechtigkeit und das Wort Gericht liegen ganz eng beieinander. Gott richtet, weil er gerecht ist. Deshalb muss er richten. Ohne Gericht wäre er nicht gerecht. In Gottes Gericht mündet in dem sogenannten jüngsten Tag, in seinem Endgericht. Und bei diesem letzten Gericht wird alles und jeder gerichtet. Und zwar gerecht gerichtet. Auch du und ich. Ich habe eine Definition gefunden von Gottes Gerechtigkeit, die heißt: Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Heiligkeit in Aktion. Die ganze Härte der Heiligkeit Gottes, die übrigens bei der nächsten Predigt in 2 Wochen dran ist, die ganze Größe, die ganze Wucht der Heiligkeit Gottes trifft dort im letzten Gericht auf jeden einzelnen Menschen. Vor dem Richterstuhl Gottes kann niemand bestehen. Gott ist und bleibt gerecht und deshalb muss er dich und mich verurteilen. In Römer 2, 12 bis 16 steht: Wenn die, die das geschriebene Gesetz Gottes nicht kannten, sündigen, wird Gott sie dennoch richten. Und wenn die, die das Gesetz kennen, sündigen, wird Gott sie nach dem Gesetz verurteilen. Es reicht also nicht aus, das Gesetz nur zu kennen, um vor Gott anerkannt zu sein, sondern nur wer so handelt, wie es das Gesetz verlangt, wird in Gottes Augen für gerecht erklärt. Wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass die in ihrem Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist, denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Und dies alles wird sichtbar an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird, auch das, was bei dem Menschen verborgen ist. Das ist meine Botschaft, die mir Gott gegeben hat, sagt Paulus. Gott richtet gerecht, weil er uns durch und durch kennt. Er schaut dahinter, er sieht das Herz an und er kennt unser Herz und unser Gewissen. Gewissen kommt von Wissen. Keiner wird sich ungerecht behandelt fühlen, weil wir wissen, dass wir nicht gerecht sind, weil Gott jedem Einzelnen von uns einfach unser Wissen und unser Herz vorhalten wird. Und da kann es dann keine zwei Meinungen geben. Schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Und selbst die, die vielleicht relativ wenig Schuld auf sich geladen haben, sind immer noch total schuldig, verglichen mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen so einen heiligen Schreck bekommen. Dass uns die Gerechtigkeit Gottes mal so einen richtig heiligen Schreck einjagt, uns mal rausreißt aus dem Drehen um uns selbst, aus dieser Selbstgerechtigkeit und auch aus dieser Konsumhaltung. Gottes Gerechtigkeit ist schrecklich. Ist Gottes Gerechtigkeit bedrohlich? Ja, ist sie. Die dritte Frage: Ist Gottes Gerechtigkeit freundlich? Und auch hier ist die Antwort paradoxerweise ja. Stellt euch vor, das Leben ist ein reißender Fluss und am Ufer des Flusses steht Gott. Und auf diesem Fluss gibt es Millionen von Menschen, die hilflos und verzweifelt auf einen reißenden Wasserfall zusteuern. Auf dieses letzte Gericht. Jesus steht am Ufer und bietet den Ersten seine starke Hand an, um ihn herauszuziehen. Hier ist meine liebende Hand, du musst sie nur ergreifen. Und dieser eine, der da ist, der ergreift diese Hand, der da schwimmt, der da treibt. Wisst ihr, was das ist, wenn dieser eine diese Hand ergreift, die Jesus ihm zugewendet hat, ihm hinhält? Das ist Barmherzigkeit Gottes. Da treibt ein Zweiter und sieht das und er fleht Jesus an und bittet ihn, auch mit ihm barmherzig zu sein. Und was macht Jesus? Natürlich, er rettet auch diesen. Und dann kommt der Dritte. Und spätestens jetzt ist es nicht mehr in erster Linie Barmherzigkeit, sondern spätestens jetzt ist es in erster Linie Gerechtigkeit. Habt ihr das? Versteht ihr das? Wenn Gott durch Jesus auch nur einen Menschen seine Gnade anbietet, dann muss er sie jedem Menschen anbieten, denn sonst wäre er nicht gerecht. Seine Barmherzigkeit wird überstrahlt von seiner rettenden Gerechtigkeit. Warum ist Gottes Gerechtigkeit freundlich? Ich will euch das erklären und dazu muss man die Gerechtigkeit Gottes und die Gerechtigkeit der Menschen unterscheiden. Die Rechtsprechung der Menschen stellt fest, was war, urteilt und verurteilt. Das Machtwort der Justiz entscheidet über Strafe oder Freispruch, Freiheit oder Gefangenschaft. Es ist ein Machtwort, dem sorgfältige Abwägung und auch ein fairer Blick auf die Sachlage vorausgehen muss. Das Urteil, das dann folgt, das folgt dem Tun des Menschen, das, was er getan hat. Mit der Rechtsprechung Gottes, da sieht es ein bisschen anders aus. Da steht, gerecht gemacht aus Glauben haben wir Frieden mit Gott, sagt Paulus. Gott stellt keinen Tatbestand fest, sondern er stellt etwas her. Etwas, das noch nicht da war. Gottes Machtwort bewirkt Wiederherstellung. Alles wird neu. Wenn Gott spricht, dass Licht werde, dann wird es Licht. Wenn Christus spricht, sei rein, dann wird der Angesprochene rein. Wenn er zu einem Toten sagt, steh auf, dann steht er auf. Und genauso ist das auch mit Gottes Gericht, mit seiner Gerechtigkeit. Gott spricht, du bist gerecht, also sind wir gerecht und gerechtfertigt. Nicht deshalb, weil er so viel Gerechtigkeit bei uns findet, sondern weil er sie hergestellt hat mit dem Machtwort seiner Liebe am Kreuz auf Golgatha. Seine Gerechtigkeit ist Person geworden. Jesus Christus hat seine Gerechtigkeit zur Person gemacht und die Liebe, mit der er auf uns Menschen zugeht. Und deshalb ist es umgekehrt wie in der staatlichen Rechtsprechung. Gottes Gerechtigkeit folgt nicht dem Tun des Menschen, sondern das Tun des Menschen folgt der Rechtfertigung durch Gott. Jesus geht zum Beispiel erst auf den Zöllner Zachäus zu, damit dieser die Gerechtigkeit Gottes erkennen kann und sich dann selber in diese Gerechtigkeit hineinstellen kann. Er macht wieder gut, was er vorher an anderen falsch gemacht hat, Zachäus. Durch Jesus, so schreibt Paulus in Römer 5, haben wir Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Dann steht da weiter, Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nur wer diese Liebe erkennt und dann auch spürt, der kann die Gerechtigkeit Gottes ergreifen und sich selber in sie hineinstellen. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich denke, mit allem, was ich tue. Und dann kann ein neues Miteinander möglich werden. Dann kann Versöhnung Vergeltung ablösen. Martin Luther hat dieses Prinzip der göttlichen Gerechtigkeit durch Gnade so ganz tief gespürt und durchlitten. Er sagt, ein bisschen ins neuere Deutsch übersetzt, mir fiel es wie Schuppen von den Augen und ich merkte, dass ich Gottes Gerechtigkeit ganz verkehrt aufgefasst habe. Gott übt nicht Gerechtigkeit, denn dann hätten wir nichts zu lachen, sondern er schenkt Gerechtigkeit, er überträgt seine Gerechtigkeit auf uns. Und dann sagt er, da fühlte ich mich wie neu geboren und es war mir, als hätte sich die Tür zum Paradies geöffnet. Die geöffnete Tür zum Paradies, das wünsche ich uns allen und mir selber. und dadurch, dass wir seine Gerechtigkeit ergreifen, seine Gerechtigkeit und Liebe, die Gott uns schenkt. Denn für alle, die diese Gerechtigkeit ergreifen, ist Gerechtigkeit Gottes nicht mehr bedrohlich, sondern überaus freundlich. Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und wenn in der Bibel steht, wahrlich, wahrlich, dann kommt was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Und dann sagt Johannes und legt es eben in Jesu Mund, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. An Jesus dürfen wir uns festhalten, an ihn sollen wir glauben, ihm sollen wir unser Leben anvertrauen, auf ihn sollen wir uns werfen. In 2. Korinther 5,21 steht sogar, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir werden Gottes Gerechtigkeit, ein Zustand. So wie Gottes Wesen Gerechtigkeit ist, so wird auch unser Wesen Gerechtigkeit. Jesus, der Messias, ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Sehr klar wird das ausgedrückt in Jeremia 23, 5 und 6. Und damit möchte ich schließen, wo Jesus als der Herr unserer Gerechtigkeit bezeichnet wird im Vorausschauen. Jeremia im Alten Testament, da steht, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt und der euch bereit macht, damit ihr in dem Zustand der Gerechtigkeit makellos und voller Freude seid für seine große Herrlichkeit, dem gehört alle Ehre. Er allein ist Gott, unser Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er allein ist gerecht und gut und richtig. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt. Schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen.